Der Champagner der Energiewende. So wird grüner Wasserstoff zurzeit gerne betitelt. Die Bundesregierung plant in der nationalen Wasserstoffstrategie sowohl Produktion als auch Importe massiv auszubauen, um Kohle und Erdgas zu ersetzen. Welche Probleme damit verbunden sind und was grüner Wasserstoff jetzt eigentlich mit Champagner zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Liz Steinwandel. Hallo, herzlich willkommen bei Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Mein Name ist Hendrik Schnittger und ich bin Referent für Energiewende bei PowerShift. Und das Thema unseres heutigen Podcasts ist Wasserstoff als Energieträger. An dieser Stelle ein großer Dank an alle, die uns mit einer Spende unterstützen. Ohne euch wäre unsere Arbeit hier nicht möglich. Falls ihr spenden wollt, findet ihr alle Details dazu in den Shownotes. Jetzt aber zurück ins Studio. Ich bin heute nicht allein. Neben mir sitzt Liz Steinwandel. Hallo Liz.
Hallo Hendrik, danke für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du hier bist. Du bist relativ neu im PowerShift-Team und heute zum ersten Mal im Podcast zu Gast. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Ich habe jetzt meine Bachelorarbeit geschrieben zur Energiewende und inwiefern sich dort neokoloniale Ungerechtigkeiten fortschreiben und bin auch sonst viel in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv und freue mich deswegen jetzt bei PowerShift zu arbeiten, wo ich mich gerade auf das Thema Wasserstoff und die globalen Auswirkungen von Wasserstoff fokussiere.
Und genau darum geht es ja heute. Wenn ich zu Wasserstoff lese, bleibe ich im Moment immer wieder an dieser Regenbogenpalette an Farben hängen. Grün, blau, gelb, pink, türkis. Vielleicht kannst du einmal erklären, was es mit diesen ganzen Farben auf sich hat.
Ja, das ist ja auch tatsächlich etwas verwirrend. Wasserstoff als Gas ist natürlich farblos, aber es gibt eben diese Klassifizierung, um zu unterscheiden, wie es produziert wird. Der graue Wasserstoff ist der Wasserstoff, der aus Kohle oder Erdgas hergestellt wird. Dabei entsteht dann eben CO2, was dann eben die Klimakrise anheizt. Dann gibt es blauen Wasserstoff, der wird auch aus Kohle oder Erdgas hergestellt. Allerdings soll das dann entstehende CO2 in der Erde gelagert werden durch Technologien wie Carbon Capture and Storage. Dann gibt es noch türkisen Wasserstoff, der aus Methan, also auch Erdgas im Prinzip, hergestellt wird. Dabei entsteht aber fester Kohlenstoff, der dann eingelagert werden soll. Und dann gibt es noch pinken Wasserstoff, der wird aus Atomkraft hergestellt.
Also pink für Atomkraft zu verschwenden, finde ich ja wirklich fragwürdig. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja genau, es gibt nämlich noch mehr. Es gibt noch den gelben Wasserstoff, der wird aus einem Strommix hergestellt. Und dann eben den grünen Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Und weil das jetzt ziemlich viele waren, also relevant sind eigentlich der graue Wasserstoff, der eben heutzutage vorrangig produziert wird, aus fossilen Brennstoffen. Dann eben der blaue Wasserstoff als Versuch, im Prinzip weiterhin grauen Wasserstoff zu produzieren und dabei eben auf riskante Technologien zur CO2-Speicherung zu spekulieren und zu setzen. Und dann natürlich den grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.
Okay, und um grünen Wasserstoff soll es ja heute hauptsächlich gehen. Sorry, wenn ich hier die ganze Zeit mit so flapsigen Fragen daherkomme, aber was hat ein grüner Wasserstoff jetzt eigentlich mit Champagner zu tun?
Die Bezeichnung kommt daher, dass grüner Wasserstoff sehr rar ist und das liegt an verschiedenen Faktoren. Hauptsächlich ist generell da eine große Lücke aktuell zwischen dem geplanten und realistischen Ausbau und den Kapazitäten, die wir benötigen, weil einfach enorme Mengen notwendig sind, um ein klimaneutrales Energiesystem bereitzustellen. Die Werte, die geschätzt werden von WissenschaftlerInnen, liegen zwischen 400 und 900 Terawattstunden pro Jahr an Wasserstoff und anderen gasförmigen und flüssigen synthetischen Energieträgern, die wir in Zukunft brauchen. Und das macht dann 25-55% des zukünftigen Gesamtenergiebedarfs aus. Und damit müsste die Wasserstofferzeugung 8-18 Mal so hoch sein wie heute. Und heute basiert die eben hauptsächlich auf Erdgas. Das heißt, es ist einfach ein enormer Produktionsaufbau notwendig, der allerdings sehr lange dauern wird oder eben jetzt sehr schnell passieren muss. Dazu kommt, dass die Gaspipelines und LNG-Terminals von Erdgas derzeit als Wasserstoff-ready beworben werden. Dabei ist aber die Umstellung technisch nicht so ohne weiteres möglich. Und das Problem ist auch, dass wenn diese Mengen eben nicht bereitgestellt werden können an grünem Wasserstoff, aber trotzdem auf Wasserstoff gesetzt wird, dass dann sogenannte fossile Lock-ins entstehen. Und dann wird eben der Wasserstoff aus Mangel an erneuerbarer Energie weiterhin mit Gas- oder Kohleenergie produziert.
Okay, das klingt also, als müssten wir sparsam mit dem grünen Wasserstoff umgehen. In welchen Sektoren sollte denn deiner Meinung nach grüner Wasserstoff dann eingesetzt werden? Und gibt es vielleicht auch andere Bereiche, wo das gar keinen Sinn macht und sogar bessere Alternativen gibt?
Generell sollte Wasserstoff da zum Einsatz kommen, wo eine vollständige Elektrifizierung nicht möglich ist. Das ist vor allem die Stahlherstellung als auch die chemische Industrie. Und allerdings können auch da starke Kreislaufwirtschaftsmodelle oder biogene Kunststoffrouten den Wasserstoff nochmal enorm verringern. Und außerdem ist Wasserstoff auch sinnvoll, um die Energie, die aus erneuerbaren Energien eben produziert wird, langfristig speichern zu können. Wo es nicht sinnvoll ist, ist im Bereich Gebäudeheizung und als Treibstoff für PKWs. Das wird zwar auch diskutiert, da Wasserstoff einzusetzen, das ist aber nicht effizient. Also da sind strombasierte Lösungen wesentlich besser. Wasserstoffkessel zum Beispiel brauchen 2 bis 3 Mal mehr Energie als Wärmepumpen bei der Heizung. Und in PKWs verbrauchen E-Fuels 5 Mal mehr Energie wie Batterien. Und genau, deshalb kann Wasserstoff eindeutig Emissionen in einigen Wirtschaftssektoren reduzieren, aber wichtig ist eben, das gezielt zu nutzen.
Und diese Reduktion von Emissionen, meinst du, das wird so funktionieren, wie das derzeit geplant ist?
Generell ist Wasserstoff trotz der ganzen Vorteile, die es bietet, mit Vorsicht zu genießen, weil es eben auch Probleme mit sich bringt. Also abgesehen von dieser jetzt bereits erwähnten Bedarfsangebotslücke, eben auch das Thema Emissionen und Klimaneutralität, die sich davon versprochen wird. Wasserstoff soll ja vor allem Erdgas ersetzen und das ist ja auch extrem wichtig, weil die Verbrennung von fossilem Erdgas setzt CO2 frei und gleichzeitig kann auch beim Entweichen im Prozess vom Transport und der Produktion von Erdgas Methan, also Erdgas besteht aus Methan, entweichen und Methan wirkt 84 mal stärker als CO2. Und deshalb dürfen wir auf keinen Fall länger auf Erdgas setzen und brauchen dann Ausstieg. Gleichzeitig ist aber auch Wasserstoff nicht 100% klimaneutral, weil 6 bis 13% des Wasserstoffs treten im Prozess von der Produktion, dem Transport und der Speicherung ungenutzt aus. Und dabei wirkt auch Wasserstoff als Treibhausgas und zwar 11 mal stärker als CO2. Und das könnte natürlich die Klimakrise auch weiter beschleunigen. Deswegen müssen wir natürlich darauf achten, wie grün und sauber der eingesetzte Wasserstoff letzten Endes dann tatsächlich ist. Und deswegen auch hier nochmal der klare Appell, dass Wasserstoff eben sehr gezielt eingesetzt wird und nur dort, wo nicht elektrifiziert werden kann.
Okay, das hilft ja schon mal sehr zur Einordnung. Jetzt hat die Bundesregierung ja eine Wasserstoffstrategie vorgelegt. Kannst du mal kurz skizzieren, was so die Pläne gerade sind?
Ja, genau. Im Jahr 2020 hat die Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie aufgestellt mit dem Ziel, dass eine Wasserstoffwirtschaft als Säule der Energiewende aufgebaut werden soll. Und das steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel. In der nationalen Wasserstoffstrategie wird versprochen, dass dadurch technologische Fortschritte, Industriewachstum und auch Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit für Deutschland erzielt werden. Und das soll dann eben Hand in Hand mit einer Dekarbonisierung hin zur Klimaneutralität der deutschen bzw. europäischen Industrie gehen. Dabei ist dann auch das Ziel, dass Deutschland so eine Vorreiterrolle einnimmt. Und deswegen zeigt es auch schon, dass es bei der Wasserstoffstrategie nicht nur um Emissionen geht, sondern auch darum, Deutschland und seine Unternehmen als Global Player in einer grünen Hightech-Wasserstoffwirtschaft zu etablieren und auch mit anderen Mächten wie China zum Beispiel zu konkurrieren.
Okay, du hast jetzt gerade von Importländern gesprochen. Aus welchen Ländern plant Deutschland denn, Wasserstoff zu importieren?
Deutschland strebt sogenannte Wasserstoffkooperationen mit Ländern auf allen Kontinenten an. Besonders im Fokus stehen da aktuell nordafrikanische Länder wie Algerien, Marokko, Tunesien, aber auch eben weiter südlich gelegen Namibia, Angola und Nigeria. Aber auch in Südamerika werden Länder wie Argentinien, Chile, Brasilien und Kolumbien ins Visier genommen. Gleichzeitig werden auch europäische Partnerschaften angestrebt, zum Beispiel mit Norwegen, wo eben viel Offshore-Energie produziert werden kann. Aber auch die Ukraine war so als Hauptexportland im Visier, aber da hat sich die Situation natürlich dieses Jahr nochmal drastisch verändert und deswegen sollte die Priorität hier auch ganz klar auf der Unterstützung der Menschen dort und der Energieversorgung dort vor Ort jetzt liegen. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so im Fokus. Und der internationale Handel mit Wasserstoff wird natürlich generell die gesamte geopolitische Struktur des globalen Energiemarktes stark verändern und damit aber auch die Abhängigkeit von fossilen Rohstofflieferanten, wie zum Beispiel Russland, verringern. Also das ist natürlich auch etwas, was jetzt als Vorteil gesehen wird. Gleichzeitig drohen dann auch neue Abhängigkeiten mit den wasserstoffexportierenden Ländern, Dazu gehören allerdings auch Ölstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die eben auch exportieren sollen. Und die Regierung verspricht auch, dass die Wasserstoffstrategie wirtschaftliche Vorteile mit nachhaltigen Wachstums- und Entwicklungschancen sowie technologischen Fortschrittsmöglichkeiten für Deutschland, aber auch für die Exportländer bietet und gleichzeitig eben einen Beitrag zu Klimaschutz leistet, also so eine Win-Win-Situation. Und deswegen ist eben das Ziel, so eine Importstrategie aufzubauen, die dann einen Markthochlauf einer Wasserstoffallianz voranbringt, auch im Rahmen internationaler Zusammenarbeit und vor allem auch in Abstimmung mit der EU.
Und was sind dann deiner Erwartung nach so die Auswirkungen auf die Länder, aus denen Deutschland vorrangig Wasserstoff beziehen will? Sind ja vor allem bei den Ländern, die du jetzt gerade genannt hast, Länder im globalen Süden dabei und auf dem afrikanischen und südamerikanischen Kontinent?
Also da gibt es sehr viele Aspekte. Der erste Aspekt ist, dass der Export mit der lokalen Energieversorgung konkurrieren könnte. Und deswegen setzt die Produktion von grünem Wasserstoff natürlich voraus, dass in den Ländern vor Ort ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien vorhanden ist. Bei Ländern, die selbst mitten in der Energiewende stecken, konkurriert dann dieser Bedarf eben mit der Energieversorgung, insbesondere wenn die Haushalte sowieso noch nicht alle Zugang zum Stromnetz haben. Und das ist natürlich problematisch und verstärkt auch soziale Ausbeutungsmuster. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die ökologische Abwälzung auf Weltregionen des globalen Südens.
Warte mal, ökologische Abwälzung müsstest du mir, glaube ich, noch mehr erklären, was du genau damit meinst.
Ja, da wollte ich auch gerade zu kommen. Ökologische Abwälzung bedeutet, dass ökologische Belastungen, Schäden und Ausbeutungen an geografische entfernte Orte ausgelagert werden. Das sehen wir generell in globalen Lieferketten, auch in anderen Aspekten, beispielsweise beim Thema Rohstoffabbau, bei Elektroschrottexporten und so weiter und eben auch bei Wasserstoff. Beispiele dafür sind die Wasserknappheit, die durch den hohen Wasserbedarf für den Wasserstoff verstärkt werden kann. Und das kann dann natürlich die lokale Wasserversorgung und auch Ökosysteme bedrohen und weil die Klimakrise Wasserknappheit ja auch verstärkt, damit auch Klimaungerechtigkeit verstärken. Ein weiteres Thema sind Landnutzungskonflikte und sogenanntes Green Grabbing. Das bedeutet, dass Land von indigenen Menschen oder gemeinschaftliches Land unter dem Vorwand nachhaltiger Entwicklung angeeignet oder beansprucht wird, ohne die Zustimmung der lokalen Bevölkerung. Und das ist eben besonders relevant, weil die Solar- und Windkraftanlagen, die eben notwendig sind für die Wasserstoffproduktion, enorm große Flächen benötigen, die dann für den Export beansprucht würden.
Was mich da noch interessieren würde, ist, wer treibt diese Projekte eigentlich maßgeblich voran und was spielen hier dann Fragen von so Macht- und Interessenseinfluss für eine Rolle?
Es wird eben in der deutschen nationalen Wasserstoffstrategie schon deutlich, dass Deutschland sich da wirtschaftliche Vorteile und auch Wertschöpfung durch Technologien eben als Vorreiter erhofft und damit einen globalen Markt für grünen Wasserstoff schaffen möchte, um den eigenen, zukünftig steigenden Verbrauch zu decken. Deutschland und die EU treiben also die Wasserstoffprojekte in den potenziellen Exportländern maßgeblich voran. Und dabei ist Deutschland eben eine mächtige Wirtschaftsnation und auf diese Kooperation angewiesen, was auch einen politischen und ökonomischen Druck auf diese Länder machen kann. Im Falle von korrupten und undemokratischen Regierungen kann dann auch die Gefahr bestehen, dass autokratische Regime unterstützt werden, ohne dass dann die Lokalbevölkerung etwas von den Gewinnen und den versprochenen Vorteilen hat, sondern das wieder in den Händen von wenigen verbleibt. Das ist auch eine weitere Frage der Wertschöpfung. Das war auch Thema in der Podiumsdiskussion Ende November, die wir veranstaltet haben, die übrigens auch auf YouTube zu sehen ist. Nämlich eben, wenn Deutschland beansprucht, die Produktion bei sich zu haben, wer wird dann von der Wertschöpfung profitieren? Zurzeit lobbyieren außerdem auch vor allem transnationale Unternehmen der Gasindustrie für Wasserstoff, um so auch den Bau von fossiler Infrastruktur zu rechtfertigen. Das ist natürlich auch ziemlich problematisch und eine selbstbestimmte wirtschaftliche Entwicklung vor Ort kann dann nicht garantiert werden.
Das klingt jetzt natürlich alles erstmal etwas allgemein und ist ja auch von Land zu Land wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Kannst du da vielleicht noch konkretere Fallbeispiele nennen, um das ein bisschen anschaulich zu machen?
Ja, gerne. Zwei Beispiele in Afrika wären Marokko und Namibia. Und fangen wir mal mit Namibia an, weil das wird zurzeit als Vorzeigeprojekt gehandhabt. Bei der Kleinstadt Lüderitz in Namibia ist die Installation von riesigen Solar- und Windenergieparks sowie von Elektrolyse- und Entsalzungsanlagen geplant und damit sollen jährlich bis zu 300.000 Tonnen grüner Wasserstoff für den in- und ausländischen Verbrauch produziert werden. Das Projekt wird durchgeführt von dem deutsch-südafrikanischen Joint Venture Hyphen Hydrogen Energy. Und Deutschland stellt dafür Finanzmittel in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro zur Verfügung. Also ziemlich große Geldströme sind da involviert. Hier sollen die Versprechungen von diesen beidseitigen Vorteilen eben wahrgemacht werden. Hyphen verspricht nachhaltige Wertschöpfung vor Ort und Gewinne für alle Beteiligten. Und auch Namibia, die das auch tatsächlich mit vorangebracht haben, verspricht sich wirtschaftlichen Aufschwung und Energieunabhängigkeit von Südafrika. Es sollen auch Arbeitsplätze geschaffen werden, Stipendienprogramme bereitgestellt werden und multifunktionale Entsalzungsanlagen für die lokale Wasserversorgung eingerichtet werden.
Aber das klingt doch jetzt eigentlich erstmal nicht schlecht, oder?
Ja, das klingt tatsächlich, wenn das so umgesetzt wird, ziemlich gut und dann könnte es auch beidseitige Vorteile bringen. Es wird es also wichtig sein in Zukunft, dass wir darauf achten, wie die Umsetzung tatsächlich abläuft und ob diese Versprechen eingehalten werden. Und da wird es natürlich auch wichtig sein, auf lokale zivilgesellschaftliche Organisationen zu hören.
In der Podiumsdiskussion, die du gerade angesprochen hast, der Link ist übrigens auch in den Shownotes für alle, die da nochmal reinschauen wollen. Da ging es ja unter anderem um Marokko. Kannst du dazu noch mal ein bisschen was Genaueres sagen?
Genau, das hatte ich ja schon angesprochen. In Marokko sieht die Situation, soweit ich das eben durch die verfügbaren Quellen rausfinden konnte, etwas anders aus. Ich muss aber dazu sagen, dass es generell schwierig ist, konkrete Infos zu den Situationen in den angestrebten Exportländern zu finden. Ich denke, das liegt auch daran, dass die Projekte gerade alle noch in den Kinderschuhen stecken. Aber zum anderen ist es auch relativ intransparent, ist mein Gefühl. In Marokko ist der Anteil erneuerbarer Energien mit knapp 20% im Vergleich zu anderen nordafrikanischen Ländern relativ hoch, aber eben trotzdem noch gering. Das Ziel bis 2030 sind 50%. Es gab ein Solargroßprojekt über 3000 Hektar und das Problem dabei war, dass es eine Landnahme der Amazigh-AgrarhirtInnen ohne deren Zustimmung gab. Außerdem sind Schulden in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar für Bankkredite entstanden. Bei dem Projekt ist es auch so gelaufen, dass im Prinzip die Gewinne privatisiert wurden und die Verluste aber von der öffentlichen Bevölkerung getragen wurden. Und es gab jährliche Defizite von rund 80 Millionen Euro, die dann in öffentlicher Hand lagen. Der Wasserverbrauch war auch ziemlich groß und hat dann die Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft gefährdet. Hamza Hamouchen, der auch bei unserer Diskussion dabei war, kritisiert die Pläne für die EU-finanzierten Energiegroßprojekte deshalb als neokolonial, da eben immer noch Länder im globalen Süden zur Bereicherung im globalen Norden ausgenutzt werden.
Und was heißt das jetzt im Endeffekt für die geplanten Wasserstoffimporte?
Das heißt, es kommt auch immer auf die konkrete Umsetzung an. Das Projekt in Namibia klingt ja vergleichsweise vielversprechend, schon fast ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Und generell braucht es natürlich differenzierte Ansätze, je nach Kontext. Aber einige allgemeine Kriterien lassen sich auch festhalten. Generell sollte Wasserstoff natürlich 100% grün und erneuerbar hergestellt werden. Und dazu braucht es auch klare internationale Kriterien, inklusive sozial-ökologischer Standards, um das zu gewährleisten. Dann sollten eben die angesprochenen fossilen Lock-in-Effekte verhindert werden und deshalb darf kein blauer Wasserstoff zum Einsatz kommen, womit eben weiterer fossiler Wasserstoff im Prinzip gerechtfertigt wird. Und außerdem sollen auch die Risiken von unausgereiften Carbon Capture and Storage Technologien minimiert werden. Es braucht deswegen auch ein Ultimatum für alle fossilen Brennstoffe. Dann habe ich ja auch schon angesprochen, dass der Einsatz von grünem Wasserstoff nur sehr gezielt stattfinden sollte, da wo die Elektrifizierung eben nicht möglich ist und eben nicht in der Autoindustrie, wo doch eine Elektrifizierung so viel effizienter ist und auch alternative Verkehrsmittel möglich sind, Stichwort ÖPNV. Und damit einher geht dann auch so eine Bedarfsreduktion, also Suffizienz auch über Effizienz hinaus, um die Importe so gering wie möglich zu halten und auch einen möglichst hohen Anteil inländisch stecken zu können letztendlich.
Ich würde dich jetzt am liebsten natürlich auch nochmal genauer fragen, was in diesen sozial-ökologischen Standards eigentlich alles mit inbegriffen ist, aber das wird wahrscheinlich den Rahmen heute sprengen. Du hast aber auch gerade bei PowerShift so ein Infopapier dazu geschrieben. Und das geht an alle Zuhörenden, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Also wer nochmal was zu den sozial-ökologischen Standards nachlesen möchte, kann das in dem Infopapier tun. Jetzt wieder zu dir, Liz. Was würdest du denn abschließend sagen, auf welche Punkte in der Wasserstoffstrategie zukünftig besonders Acht gegeben werden sollte?
Ich würde sagen, dass da ordentlich nachgeschärft werden muss von deutscher und europäischer Seite, was eben die globale Gerechtigkeit angeht. Gerade stehen vor allem Deutschland und die EU im Zentrum. Und das ist natürlich, gerade wenn wir Klimagerechtigkeit fordern, problematisch. Und wenn die Projekte wirklich auf Augenhöhe stattfinden sollen, dann müssen wir davon auch ein Stück weit wegkommen. Insofern, dass eben die lokale Teilhabe unterstützt werden muss, dass die lokalen Energieversorgungen mit vorangetrieben werden sollen, also hin zu erneuerbaren Energien, auch in den Exportländern. Dann müssen auch die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Anfälligkeiten im Kontext der Klimakrise und der globalen Energiewirtschaft zwischen Nord und Süd berücksichtigt werden. Und das muss auch in der Wasserstoffstrategie zum Tragen kommen. Und dann eben auch die differenzierten lokalen Bedingungen achten und berücksichtigen. Gerade hier eben die Teilhabe der Bevölkerung vor Ort mit einbinden, damit Land- und Menschenrechte nicht verletzt werden und Ökosysteme nicht zerstört werden. Es darf eben auch keine Schlupflöcher für fossile Energien bei grünem Wasserstoff geben. Und letztendlich muss uns bewusst sein, Wasserstoff ist kein Allheilmittel, kein Wundermittel, mit dem im Grunde alles beim Alten belassen werden kann. Wir brauchen eine Transformation und wir brauchen Veränderungen. Und dazu kann Wasserstoff einen Teilbeitrag leisten, um unser Energie- und Wirtschaftssystem umfassend auf erneuerbare Energien umzustellen.
Das klingt auch nach einem super Schlusswort. Danke dir, Liz, für den spannenden Einblick und danke natürlich auch an unsere ZuhörerInnen. Liked, teilt und abonniert gerne unseren Kanal und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute.
Macht's gut.